SWR 2 Zeitgenossen.
Frau Janicek, Sie leben seit vielen Jahren in Italien, in der Nähe von Mailand, wo wir uns heute auch zu unserem Gespräch verabredet haben. Sie haben einige Romane veröffentlicht, in denen es oft um Faschismus, Antisemitismus, um den Zweiten Weltkrieg geht. Das erklärt sich ein Stück weit aus Ihrer Biografie. Da wollen wir im Verlauf des Gesprächs natürlich drauf eingehen. Aber können Sie sich vorstellen, auch mal was ganz anderes zu schreiben, was nicht im letzten Jahrhundert verankert ist?
Eigentlich hatte ich das vor. Ich habe es auch zum Teil gemacht. Also ich hatte ein Projekt, einen Roman, der also im Großen und Ganzen im Vorgestern angesetzt gewesen wäre, wenn nicht dann da Corona eingebrochen wäre und ich mir das vorgestern also überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Und dachte, wie soll ich mir jetzt diese Figuren vorstellen? Also nur im Sommer mit Maske, immer mit Maske. Was wird jetzt? Also ich kam mir irgendwie vor wie jemand, der irgendwie auf einem Floß im offenen Meer irgendwie und zwar einen Floß hat, aber alles ringsum ist wackelig. Und leider Gottes habe ich das Gefühl, dass eben die Vergangenheit, also das, was eben im 20. Jahrhundert und zum Teil sogar im Ende des 19. Jahrhunderts passiert ist, immer noch Nachwirkungen hat. Und nachdem ich mich eben so viel damit beschäftigt habe und nicht nur, sondern nachdem ich einfach mich Teil dieser Geschichte irgendwie direkt und indirekt fühle, denke ich, okay, also du hast da irgendwie ein Wissen und ein Empfinden und auch ein Erleben, was vielleicht sinnvoll ist, das weiterhin einzubringen in das, was du schreibst.
Ich wollte Sie gerade fragen, was bedeutet es Ihnen, diese Geschichte zu erzählen, also sich dieser Zeit anzunehmen und dann die Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen?
Ja, also ursprünglich, also mit meinem ersten Buch, hatte ich einfach so das Bedürfnis, aber auch irgendwie die Idee, dass ich was zu erzählen habe, was ich jetzt nicht irgendwie arrogant auf die ganz große Zeugenlagerliteratur, also deutsche KZ- und Vernichtungslager, aber auch beispielsweise sowjetische Gulag, weil paradoxerweise oder vielleicht auch nicht paradoxerweise ist es ja so passiert, dass eben tatsächlich es nicht nur geschriebene Zeugnisse über diese Dimension gibt, sondern dass viele dieser Zeugnisse tatsächlich literarische Meisterwerke sind. Und dann denkst du dir, hoppla, was machst du da? Also mit deinem kleinen Kram. In der Dimension des Erlebten und in der Dimension des, was du eben schriftstellerisch da zusammenbringen kannst. Und als ich anfing zu schreiben, also mein erstes Buch, da war ich so um die 30, da habe ich gedacht, okay, aber im Großen und Ganzen dieses etwas mitzubekommen, was du eigentlich nicht wirklich erlebt hast, aber trotzdem das so deutlich eben auch trotz oder gerade wegen des Schweigens, des Ausschweigens mitzubekommen, das ist irgendwie doch was Besonderes. Also das ist irgendwie ein Blickwinkel, der interessant ist und wo einfach auch diese ganze Problematik des Unsagbaren und des Unkennbaren, also alles das, was da gedacht worden ist über in Anführungsstrichen Auschwitz, diese Dimension, dass die plötzlich irgendwie so reduzierbar wird auf ein Erlebnis einer Tochter im Verhältnis zu ihrer Mutter und dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ist auf der einen Seite hat irgendwie ein verschwiegenes, monströses, absolut Unfassbares. Also diese Mutter hat irgendwie dadurch, dass sie eben eine Auschwitz-Überlebende ist und also eine Überlebende überhaupt der Shoah und der Verfolgung, diese Dimension dessen, dass du als Nachkriegstochter immer das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wer die ist wirklich. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das war und wie die vorher war und wie die dort war und du kannst den Menschen nicht zusammensetzen. Und dennoch kennst du diesen Menschen und niemand kennt ihn so gut wie du oder niemand ist eben so nah und eben unter anderem zu nah oft für dich als deine eigene Mutter. Und das dachte ich, das sei irgendwie eine legitime und interessante Dimension, um sich diesem Thema mal irgendwie anzunähern. Mehr mit Fragen als mit Antworten, also nur die Fragen sind eigentlich interessant.
Bleiben wir gerade mal beim Roman, der letztes Jahr in Deutschland erschienen ist, bei Piper, Die Schwalben von Monte Cassino. Ein Roman über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Italien, also die Jahre vor allem 1944 und 1945, geht um die letzten Kriegsmonate auf dem Berg Monte Cassino und dem dortigen Kloster Und neben amerikanischen und britischen Divisionen kämpften auch polnische und französische Soldaten, darunter viele Nordafrikaner. Hinzu kamen Einheiten aus Indien und Neuseeland, wie Sie beschreiben auch. Vielfach vergessen, welches globale Ausmaß das Kriegsgeschehen in Europa hatte. Wer also alles nach Europa kam, um hier zu kämpfen. War es Ihnen wichtig, das mal in den Vordergrund zu rücken, weil das relativ unbekannt ist?
Ja, absolut. Der Auslöser irgendwie auch für diesen Roman war in einer gewissen Weise, ich wusste, dass eben einige Familienmitglieder, also ein Cousin meiner Mutter, und wusste seit jeher, dass eben vor allem ein sehr guter Freund, also eine Person, die ich wirklich gut kannte, meine Eltern hier in Mailand, in Italien gelandet ist, weil er eben mit diesem zweiten Armeekorps der Polen in Monte Cassino gekämpft hatte und dann eben hier einfach geblieben ist, in Italien und eine Italienerin geheiratet hat. Und weiß nicht, vor wie vielen Jahren eines Abends sehe ich irgendwie im Fernsehen, also ein Doku-Programm über die Schlacht von Monte Cassino. Und das Bild waren eben in diesem typischen Dunst des Gefechts so Figuren mit weißen Turbanen auf diesem Hügel in Zentralitalien. Und dann denke ich mir, hoppla, wie kommen die denn hierher? Und daraufhin hat es irgendwie getickt und ich habe gesagt, okay, diese Dimension, dass der Weltkrieg wirklich ein Weltkrieg war, den man irgendwie so nicht wirklich raufkriegt, dass es eben wirklich so eine Weltdimension hatte und dass man eben gerade von der alliierten Seite das dann zum Teil meistens versucht hat, unter den Tisch zu, nicht nur versucht hat, man hat es de facto unter den Tisch gekehrt nach dem Sieg. Also das hat mich irgendwie fasziniert.
Der Ort wird als italienisches Stalingrad bezeichnet. Warum? Was hat das Kriegsgeschehen da an diesem Berg so ausgemacht?
Zu kapieren, wie Krieg funktioniert, also jetzt technisch funktioniert, also Positionen und da und diese Dinge, die ist also nur für Menschen, die sich jetzt also sehr mit der Materie irgendwie beschäftigen, zu kapieren, ist ziemlich schwierig. Aber jedenfalls die Sache war die, also auf der Höhe von Monte Cassino ist dieser Stiefel Italien am engsten. Also war das irgendwie die beste Linie für die Deutschen, also um da irgendwie wirklich sich massiv verteidigen zu können. Und gerade irgendwie scheinbar im Cassino, also die Linie über Cassino, wäre ein ziemlich schneller Weg nach Rom gewesen, weil es ging eben um die Verteidigung Roms, der Besatzung Roms. Aber die Kampflinie lief vom Golf von Gaeta bis auf der anderen Seite ist es dann schon die abruzzesische Küste. Und was eben irgendwie mehr oder weniger tatsächlich symbolisch, aber auch faktisch so der Schauplatz der blutigsten und eben unter anderem auch absurdesten Kriegshandlungen ist, ist eben dieses Fragment vis-à-vis von der Stadt Cassino und vom Kloster Cassino, das ja bekanntlich eben das erste Kloster des benediktinischen Ordens war.
Als Leserin war ich manchmal etwas verwirrt, weil sich historische Fakten sich plötzlich abwechseln mit fiktiven Dialogen oder Geschichten der gleichen Protagonisten, aber metahistorische Fiktion, habe ich irgendwo gelesen, könnte man das nennen, ein Genre, das sich Anfang der 90er Jahre entwickelt hat, was hier vielleicht auch New Italian Epic genannt wird. Trifft es das? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich denke, das ist irgendwie nicht nur eine Tendenz in Italien, sondern es ist eine Tendenz in vielen Ländern, vor allem in Europa, nehme ich mal an, die unter anderem vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man einfach heute in Zeit der globalen Netzwerke irgendwie einfach Fiction und Fact sehr leicht vermengen kann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch unheimlich problemlos auseinanderfuzeln. Also man braucht nur mal kurz googeln, um zu schauen, was sich da einer erfunden hat und nicht. Und ich habe mir jetzt, also in dem Sinn, als ich das schrieb, jetzt nicht so sehr diese ganzen, ja, vielleicht Gedanken macht man sich und die spielen vielleicht im Hinterkopf dann mit. Aber im Großen und Ganzen ging es mir halt darum, also der Ansatz ist einfach der, wo ich nicht erfinde nur im Sinne von einer Erzählstruktur, also wo meine Kreativität als Autorin, die eben nicht rigoros akademisch wissenschaftliche Texte liefern möchte, wo meine Erfindung nicht nur in der Struktur des Erzählens sich ausdrückt und unter anderem im Einflechten von Dokumenten, also in Collage-Geschichten, die eben auch sehr, sehr wichtig sind zum Teil für das Buch, wo ich nicht Dinge, die mich selbst in Anführungsstrichen angehen und wo ich eben die Möglichkeit hatte, noch mit einer Verwandten zu sprechen, wo es nicht über Zeugnis geht und so, habe ich erfunden einfach Charaktere. Aber diese Charaktere und diese Geschichten, diese kleinen Geschichten, die ich erfunden habe, sind gründlich recherchiert, wie ich es konnte. Es sind so fiktiv nur meine Darsteller, sondern auch alle Personen, die nennen, sowohl in dem Maori-Teil als auch in dem Teil, wo die zwei gerade durchs Abi gekommenen Freunde sich da an den polnischen Friedhof setzen in Monte Cassino. Das sind alles Dinge, die Wahrscheinlichkeit so stark wie möglich respektieren. Und in dem Sinn ist auch das, was in einem gewissen Sinne wirklich romanhaft ist, also alles das, wo also wirklich was passiert, das passiert meistens auf einer Ebene, die dokumentiert ist.
Und dann haben Sie noch ergänzt, Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie noch Interviews mit einer Verwandten führen konnten, ergänzt um Ihre eigene Geschichte. Mhm. Warum haben Sie das gemacht? Also zu den historischen Fakten, den fiktiven Geschichten, von denen Sie eben gesprochen haben, noch die eigene Geschichte dazu gestellt, daneben gestellt.
Es ging mir einfach darum, dass das zusammenkommt. Es ging mir nicht nur darum, dass diese Geschichte von dieser Schlacht, die in einer gewissen Weise steht für diese globale Dimension des Zweiten Weltkriegs und wie eben diese globale Dimension eben hier in Italien sich abspielt und dann vergessen wird in dieser Art und Weise. Also diese Geschichte war eine Geschichte, die zum Teil eben auch in Anführungsstrichen meine Geschichte ist oder beziehungsweise also eine Geschichte, die ich ins Familienerbe stecken kann. Es ist eine größere Geschichte. Und deswegen fand ich es einfach richtig und wichtig, es ist sowohl diese Choralität eben dabei zu behalten, mit eben verschiedenen erzählerischen Mitteln, Formen und Strategien, wo eben einerseits erfunden wird und andererseits nicht, wo aber irgendwie alles dieselbe Wertigkeit haben sollte, nach meinem Empfinden, weil alles irgendwie zusammenkommt und dann ein größeres Bild gibt.
Ja, wo wir bei Ihrer Geschichte sind. Helena Janicek, Sie sind 1964 in München geboren und zur Schule gegangen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in München?
Gute, weil das, was irgendwie fehlt, glücklicherweise nimmt man das als Kind nicht so sehr wahr, als das, was man eben nicht hat oder es ist nicht so gravierend. Also wir wohnten irgendwie sehr zentral und witzigerweise also in so einer Querstraße von der Maximilianstraße, also die Maximilianstraße war damals schon und ist heutzutage immer noch die Prunkstraße, die Pucci-Fendi-Straße, das gab es aber damals noch nicht so, dieses Pucci-Fendi und so weiter. Und da hatten meine Eltern ihren Schuhladen und haben sich deswegen in der Nähe eben da was gemietet. Allerdings in dieser kleinen Straße, in dieser Wurzelstraße, lebten ein Haufen von Leuten von den zwei Theatern, von dem Residenztheater und von Kammerspielen. Also in unserem Haus lebten der Intendant von Residenz mit seiner Frau und ich ging zur Schule im Lehel, was heute eben unerschwinglich ist, was damals aber trotz eben dieser totalen zentralen Lage gleichzeitig sehr ruhiges, wie auch sehr gemischtes Viertel war.
Sie hatten also eine Haushaltshilfe, die sich auch um Sie gekümmert hat, zu der Sie offenbar ein gutes Verhältnis auch
hatten. Ja, wir hatten also mehr als eine Haushaltshilfe. Also meine Eltern haben halt beide sehr viel gearbeitet und wahrscheinlich würde man heute sagen, dass meine Mutter, die also unglaubliche Strapazen auf sich genommen hat, seit kurz nach dem Krieg, um eine Schwangerschaft hinzukriegen. Das war irgendwie so ein Trauma nach dem Trauma und zig spontane Aborte in fortgeschrittenen und alles versucht zu machen, um eben das noch irgendwie hinzukriegen. Dieser unwahrscheinlich starke Kinderwunsch und so weiter und so fort. Das hat dann geklappt, als meine Mutter 41 war, was ja für die Zeit, also wirklich schon, also heutzutage ist es immer noch ein relativ riskantes Alter. Meine Mutter musste halt die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft irgendwie liegen. Also die war so wirklich sehr, sehr kompliziert eben psychisch und eben immer mit diesem Risiko behangen. Und deswegen haben die dann auch so früh wie möglich einfach einen Kaiserschnitt gemacht und mich dann rausgezogen und in den Brutkasten gelegt. Wahrscheinlich aus Angst, was alles passieren konnte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben Mutter durchaus dann so einen Durchhänger hatte. Hatten die also sofort organisiert, direkt vom gynäkologischen Krankenhaus aus, eine gelernte Kinderschwester. Diese gelernte Kinderschwester wurde dann also nach 3 Monaten ersetzt mit einer, die besser passte. Und diese Frau, die Zilli genannt wurde, Cecilie aus Bremen, die blieb dann so bis zu meiner Pubertät als Haushaltshilfe, als Kindermädchen ist aber much too wenig, ja. Also ja. In dem Sinn.
Ja, sie haben sich sehr gut verstanden, sie mochten sich sehr.
Ja, also ich meine, das kriegt ja ein Kind mit. Kinder können ja nicht irgendwie in dem Sinn an der Nase herumgeführt werden. Also Zilli war eine unglaublich stille und zum Teil auch für sich selbst sehr problematische Frau. Also jetzt nicht gerade die Überschwänglichkeit, also Mütterlichkeit in Person. Aber ich habe einfach gespürt, dass die Frau irgendwie verlässlich ist und für mich da ist und dass sie mich lieb hat und ich habe sie lieb gehabt.
Ihre Eltern, haben Sie ja schon gesagt, betrieben das Schuhgeschäft in München und hatten aber auch ein Ferienhaus am Lago Maggiore. Das heißt, sie waren immer schon viele in Italien. Und Sie haben auch mal gesagt, dass Ihre Eltern nie so richtig glücklich waren in Deutschland. In Italien dann ganz anders. Warum sind Sie nicht ganz nach Italien gegangen oder irgendwie weg aus Deutschland? Weil man natürlich verstehen kann, dass man nach all dem, was passiert ist, in Deutschland nicht glücklich sein kann.
Ja, also ich meine, das habe ich Ihnen natürlich als Teenager auch so ab und zu, also vor allem Ihnen und vor allem Mutter in den Kopf geworfen, wenn jetzt Italien so toll war und ihr schon diese Kontakte habt, warum habt ihr euer Zeug nicht gepackt und seid also noch einmal kurz über die Alpen umgezogen? Paradoxerweise bin ich überzeugt, wäre es irgendwie fast einfacher gewesen, wäre mein Vater nicht gestorben, als ich 20 war, also als ich selber gerade nach Italien gezogen bin, wäre es vielleicht einfacher gewesen, dass sie irgendwann mal gesagt haben, okay, wir setzen uns hier, also wir haben eine Tochter jetzt hier, wir setzen uns jetzt einfach hierher. Ist eine Vermutung, also und wie alle Vermutungen kann auch sehr, sehr falsch sein. Dieses sich wieder was aufbauen und dieses eine Struktur haben, also einerseits, okay, den gesunden und richtigen Stolz, wir haben uns aus dem Nichts das und jenes aufgebaut und das wollen wir jetzt nicht von heute auf morgen und in unserem Alter irgendwie nochmal von vorne anfangen. Und wir sind auch noch zu jung, um da irgendwie uns auf Rente zu legen. Das ist der eine, finde ich, sehr verständliche Aspekt und der andere Aspekt ist, das einfach irgendwie Gewohnheitsstruktur irgendwie bringt. Und sogar das zu sagen, das ist aber nicht unser Land, das ist aber das Land und so weiter etc. pp., das ist auch irgendwie so ein Orientierungspunkt. Ja. Ne?
Das ist nicht unser Land, haben Sie gerade gesagt, Frau Janacek. Sprechen wir über die Geschichte Ihrer Eltern, die beide aus Polen stammten und wegen ihrem jüdischen Glaubens von den Nazis verfolgt wurden. Was haben die beiden während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erlebt? Sie haben es schon angedeutet, Ihre Mutter war in Auschwitz.
Meine beiden Eltern als polnische Juden haben halt das erlebt, was hauptsächlich die Polnischen, aber auch allgemein in Osteuropa erlebt haben. Und nachdem die also aus einem sehr westlichen Teil der damaligen polnischen Republik, also gerade da, wo Schlesien mehrheitlich polnisch schon waren, also Katowice die Gegend, war da deutsche Besatzung, sagen wir mal, am 9. September oder am 10. September nach Kriegsbeginn. Und natürlich haben die alles miterlebt, also Ghettisierung, erste Zwangsarbeit und so weiter und so fort. Und dann eben Deportation. Und meine Eltern und eben die Geschwister meines Vaters, ich weiß nicht alle, also mein Vater kam aus einer kinderreichen, traditionelleren jüdischen Familie, meine Mutter kam aus einer bürgerlich assimilierten Familie und hatte eben nur einen Bruder. Also mein Vater hat sich versteckt mit seinen kleineren Geschwistern und seinen ältesten Neffen Und Mutter hat sich dann eben mit meinem Vater eben zur Zeit des Ghettos eben liiert hat, hat sich ihm angeschlossen und hat dann eben ihre Familie verlassen, die da im Ghetto blieb und dann relativ kurz danach eben nach Auschwitz deportiert worden ist. Und die hatten natürlich alle falsche Papiere und mein Vater hat sich irgendwie durchgeschlagen. Also ich weiß nicht genau wie, also jedenfalls hat sich durchgeschlagen, ohne irgendwann mal im KZ und Vernichtungslager zu landen. Meine Mutter ist dann irgendwann mal durch eine Delation nach Auschwitz gekommen, aber eben nicht sofort, sondern erst Sommer 1944, was eigentlich hätte ein sehr riskanter Zeitpunkt sein können, aber irgendwie wurde sie dann eben doch eher, also wurde sie nicht ins Gas geschickt, sondern in einen sogar sehr in dieser KZ-Welt sehr begehrtes Kanada-Kommando, wo man eben Klamotten sich zum Teil auch organisieren konnte und hat dann eben auch ihren Todesmarsch ins nächste Frauenlager oder gemischte Lager gemacht nach Großrosen und ist dann befreit worden.
Und Ihre Eltern, das haben Sie ja auch schon angedeutet, Frau Janicek, haben da nicht drüber gesprochen.
Nee.
Wann haben Sie denn überhaupt erfahren, welche Geschichte Ihre Eltern haben und dass Sie polnische Juden sind?
Also ich habe das so stückweise erfahren, so peu à peu und jedenfalls in der Kindheit nicht. In der Kindheit wurde nicht darüber gesprochen und mir gar nicht gesagt und wir führten dann wenigstens, was mich jetzt betraf, aber auch was sie selber betraf, weil ich also kaum Kontakt, also meines Wissens keinen Kontakt zu der Münchner jüdischen Gemeinde hatte.
Wäre es Ihnen lieber gewesen, Ihre Eltern hätten schon früh mit Ihnen gesprochen? Weil wie kann man mit einem Kind über diese schrecklichen Ereignisse sprechen?
Ich denke, so und so kommt was rüber. Also mir wäre es nicht lieber gewesen. Also, ja, abgesehen davon, die hatten einfach nicht das Know-how. Also heutzutage, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt beispielsweise das mit meinem Sohn jetzt irgendwie richtig gemacht habe. Ich nehme an, nicht unbedingt, auch wenn es nicht so brisant traumatisch ist, wie das jetzt bei meinen Eltern war. Und ich verstehe und denke, kann das auch völlig kapieren und finde es eben auch nicht nur verständlich, sondern kann es auch wertschätzen, dass eben dieses Schweigen hauptsächlich auch aus dem Wunsch hervorging, mich zu beschützen, also ein Kind zu beschützen von diesen ganzen Monstern der Vergangenheit ringsum. Andererseits war es eben so, dass es eben ihnen doch irgendwie wichtig war, eben dem Kind mitzugeben, dass es im falschen Land irgendwie zufälligerweise geboren ist und zum größten Teil aufwächst. Also das nicht so perfekte, um es mal euphemistisch zu sagen, bekommst du ja mit. Also.
Und das ist das Trauma der zweiten Generation.
Also ich denke, heutzutage wird auch der Begriff Trauma oft mal ein bisschen überstrapaziert. Also beziehungsweise es ist ja kein Zweifel daran, dass eben Menschen wie meine Eltern schwer traumatisiert waren. Die arme Zilli war anders traumatisiert. Die war ein Kohlenkind in Bremen mit einem gefallenen Vater. Das ist auch ein Trauma. Ohne das vergleichen zu wollen, aber die ganze Kriegsgeneration war wirklich traumatisiert. Und die Generation, die irgendwie einen Völkermord überlebt hat, war noch mehr traumatisiert. Aber Menschen haben eben zum Teil Ressourcen, von denen man nicht weiß, wo sie kommen. Also das kann Charakter sein. Das ist sicherlich die Geschichte, die sie erlebt haben, bevor das losging. Also die Art von familiären Bindungen, wie fest die waren, wie vital die waren. Das alles spielt dann eine Rolle. Und das ist, glaube ich, wichtig auch, sich mal zu erzählen, dass eben Menschen scheinbar nicht so leicht brechen, auch wenn sie fürchterliche Dinge miterlebt haben, dennoch irgendwie diese Traumatisierungen mit dem Rest des Menschen irgendwie zusammenhängen und der Mensch an sich ist sehr viel reicher. Es gibt natürlich auch Menschen, die damit nicht fertig werden, aber es ist nicht gesagt, dass das Trauma jetzt alles irgendwie bedeutet. Also, sowohl ein primäres als auch ein eventuell sekundäres Trauma. Ich finde es eben sehr ambivalent, dass eben heutzutage oft über Traumata, also ich weiß nicht, ob man Traumata heilen kann in dem Sinn, manche ja wahrscheinlich, aber man kann mit ihnen leben. Und deswegen, es gibt Traumata, die dich töten, es gibt Traumata, die dich leben und es gibt Traumata, mit denen du leben kannst.
Sie haben es eingangs gesagt, Sie waren gemeinsam mit Ihrer Mutter in den 90er Jahren in Auschwitz nochmal. Wie war das? Wie haben Sie diese gemeinsame Reise erlebt?
Der Grund der Reise war nicht so sehr, nach Auschwitz zu gehen, sondern eben zurückzugehen, also nach Polen überhaupt, wo meine Mutter nie wieder war, nachdem sie eben geflohen sind aus Polen. Und gleichzeitig das zu tun, eben nicht allein mit der eigenen Tochter, was wahrscheinlich irgendwie schwierig gewesen wäre, sondern mit so einem Bus, der organisiert worden ist von irgendeiner Vereinigung der Überlebenden, die eben dann eben auch oft mit ihren Kindern und Nachfolgen, zum Teil auch Enkelkindern, dort angereist sind, aus Israel hauptsächlich, auch aus Amerika und Kanada und ich weiß nicht mehr genau, woher sonst. Und die alle aus derselben Gegend wie meine Mutter kamen und die eben alle auch eben hauptsächlich wieder dahin wollten, wo ihre Kindheit und Jugend mal stattgefunden hat.
Und als Sie dann in Auschwitz waren?
In Auschwitz und auch schon in Warschau hat glücklicherweise meine Mutter ihre emotionale Kontrolle irgendwie nicht mehr hingekriegt und hat eben sehr emotional zweimal reagiert und das fand ich sehr gut und sehr richtig und das hat irgendwie so ein Wahrheitsgehalt offengelegt für sie und für mich und in unserer Beziehung.
Also hat sie das gestärkt, sie beide? Sind sie anders zurückgekommen, als sie hingefahren sind?
Ich meine, man kann einfach mit diesen Momenten nicht immer leben. Also deswegen, ja, aber sicherlich, es war absolut wichtig. Und genauso, es gibt eben einfach so Momente, sagen wir mal, der Wahrheit oder der absoluten Nähe und so. Aber das mengt sich dann auch mit dem Üblichen. Insofern ist es eine Dimension, aber es geht nicht weg. Also es ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie Tisch streichen kann. Aber es hilft nicht, um alles irgendwie aufzuräumen und gut zu machen. Das wäre zu einfach.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der Schriftstellerin Helena Janecek. Sie sind dann mit 19 Jahren nach Italien gegangen zum Studium, leben also schon sehr lange hier. Warum sind Sie hergekommen? Eine Möglichkeit auch wegzukommen aus Deutschland, vielleicht auch wegzukommen von den Eltern, was Eigenes aufzubauen?
Ja, beides. Also ich meine, im Großen und Ganzen, es war so, nachdem ich also hier so sehr, sehr lange Zeit schon verbracht habe von meinem ersten Lebensjahr an. Deswegen war es für mich klar, also okay, wenn die in München hängen bleiben, dann also ich gehe nach Italien, sobald ich kann.
Nach dem Studium sind Sie logischerweise dann auch hier geblieben. Sie haben als Scout gearbeitet für deutsche Verlage, aber auch für italienische Verlage, also deutsche Autoren hier bekannt gemacht, italienische in Deutschland. Sie leben in der Nähe von Mailand und Mailand ist ja nun einer der Hauptorte für die Literatur mit den Riesenverlagen Feltrinelli, Mondadori, aber auch vielen kleineren Verlagen, vielen tollen Autorinnen und Autoren, deren Namen man einfach mit Mailand verbindet, wie Dario Fo, Umberto Eco und Andrea De Carlo, um nur einige zu nennen. Wie ist das, dieses Leben in dieser Literaturmetropole, selbst als Schriftstellerin?
Das Komische an Mailand ist definitiv die Stadt der Verlage, aber es ist nicht so sehr die Literaturhauptstadt. Die Literaturhauptstadt in Italien ist Rom, ja.
Trotz alledem.
Ja, es ist immer Rom gewesen und immer Rom geblieben. Es gibt halt in Italien in einer gewissen Weise nicht so viele starke literarische Institutionen. Also es gibt quasi keine. Deswegen ist trotz allem irgendwie so eine literarische Gesellschaft, la società letteraria, so. Es ist wichtiger oder es ist irgendwie tragender oder vielleicht ist es anders in Frankreich, glaube ich auch, also in Deutschland wahrscheinlich auch, aber irgendwie anders. Also ich kann da nur vermuten, weil ich seitdem ich erwachsen bin, bin ich hier. Mailand ist eben eine Stadt, wo jetzt die letzten Jahre ist ein großer Boom, aber es ist eine Stadt, die im Großen und Ganzen nicht so sehr in Zirkeln lebt, sondern die eben super produktiv ist. Also ich weiß noch, als ich aus München Anfang der 80er Jahre in Mailand ankam, was mich total verwirrt hat, war, dass die Menschen irgendwie die Treppen von der Metro rauf und runter gerannt sind. Was rennen die denn? Und die rannten und rennen immer noch und ich renne jetzt auch. um die Verbindung von einer Linie zur anderen Linie nicht zu verpassen. Obwohl diese Züge normalerweise so alle 3 Minuten vorbeifahren. Also nicht, dass du vielleicht 3 Minuten mal auf die nächste Metro warten musst. Und das sagt ziemlich viel über den Charakter Mailands.
Immer im Dauerlauf.
Ja, sehr Sprint, sehr, 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 sehr arbeitsorientiert, sehr, sehr pragmatisch, ja.
Ihr hier in Italien, jüngst Roman ist das Mädchen mit der Laika, La ragazza con la Laika, der die Lebensgeschichte von Gerda Taro in den Mittelpunkt stellt. Sie hieß eigentlich Gerda Pohorilla, die erste Kriegsfotografin, eine Jüdin, die aus Stuttgart stammte, dort ihre Kindheit und Jugend auch verbracht hat. Was hat Sie an dieser Frau fasziniert?
Mich hat die Frau fasziniert und mich hat die Frau und ihr Umkreis fasziniert. Deswegen ist auch dieses Buch nicht nur über sie, sondern eben so aufgefächert, dass sie selbst aus verschiedenen Perspektiven da restituiert wird. Dass sie und ihre Freunde und dann ihr umso berühmter, bekannterer und ikonischerer Partner, Robert Capa, dass das junge Leute waren, die irgendwie in diesen schwierigen Zeiten alle irgendwie schon 1933 anfangen mussten, sich fluchtartig in andere Länder zu begeben, wo sie also alle noch wirklich blutjung waren, so gerade Abi hinter sich hatten und sich dann eben durchschlagen mussten. En gros, also aus jüdischen Familien, fanden das aber nicht so wichtig, weil eben auch der Grund ihrer Flucht 1933 war politisch. Also die waren im Visier der Nazis, eben als Antinazis. Und ich fand es halt spannend, jetzt gerade auch mit Gerda Taro, die dann in Paris sich das mit jeder Fotografin aneignet und dann eben anfängt wirklich zu arbeiten, also im Spanischen Bürgerkrieg und natürlich in diesem Spanischen Bürgerkrieg ihre Arbeit tut, auch eben als Aktivistin oder Militantin, wie man es früher, also wie sie das wohl gesagt hätte, auf Seiten der Republikanern. Und gleichzeitig eben, das gilt für sie, das gilt für Capa, das gilt für eine gewisse Art und Weise, aber auch für ihre nicht so berühmten und auch nicht so in einer gewissen Weise glamourösen Freunde, dass es irgendwie junge Leute waren, die gleichzeitig eben ihre Ideale irgendwie durchgesetzt haben, aber trotz allen Schwierigkeiten ihre eigenen Ziele im Leben für sich selbst, also ihre berufsmäßigen Ziele, der Wunsch nach Unabhängigkeit, der Wunsch nach Selbstverwirklichung und eben irgendwie eine Dimension des noch Denken in politischen und geteilten und kollektiven Dimensionen, dass die das zusammenbrachten, das fand ich irgendwie wahnsinnig faszinierend. Ja. Also auch ihre Widersprüche sind faszinierend.
Ja, sie beschreiben sie als modern, kokett, unabhängig, eine Lebenskünstlerin, aus nichts irgendwie was gemacht, nicht viel gehabt, aber trotzdem irgendwie gelebt und gefeiert und geraucht. Und
ja, eben also große Lebensfreude, also diese riesige Lebensfreude, die wahrscheinlich noch intensiver irgendwie erinnert wird, eben gerade dadurch, dass eben dieses Buch auch eben aus einer Erinnerungsperspektive erzählt wird. Aber das ist tatsächlich so, also alle Zeugnisse, die ich irgendwie hören konnte, und in diesem Fall wäre dieses Buch nicht entstanden ohne die Hilfe, die Unterstützung von Irma Schaber, die eben diejenige ist, die nicht nur Taros Biografie zusammengestellt hat, sondern auch die ganze Arbeit gemacht hat, um ihre Fotos als solche aus den Archiven zu glauben und sie ihr zuzuschreiben und nicht Capa, dem mehr oder weniger nach dem Krieg alles, was aus dem Spanischen Bürgerkrieg kam, zugeschrieben wird.
Das war vielleicht nochmal zur Erklärung ihr Lebensgefährte und einer der größten Fotografen im 20. Jahrhundert, unbenommen. Aber der Künstlername zum Beispiel, Robert Capa, ist eine Erfindung von ihr, von Gerda Taro. Und sie hat ihn in den Anfängen schon, kann man sagen, gestützt und auch mit aufgebaut. Und ja, und stand eben doch in seinem Schatten.
Was eben sehr interessant ist an der Geschichte, ist, dass sie stand gar nicht so sehr in seinem Schatten. In den Jahren, in denen sie zusammen waren sie als Paar, so, er war auch ein paar Jahre jünger als sie, also sagen alle Zeitzeugen, dass sie mehr oder weniger dominierte. Sie war diejenige, die ihn mehr oder weniger gecoacht hat, wie er sich da zu präsentieren habe, weil er hat ihr eben dann beigebracht, wie man also war einer, nicht der Einzige, aber einer der Wichtigsten, die ihr Fotografieren beigebracht hat. Also sie waren Partner und waren wirklich absolut eine sehr paritätische Beziehung. Und auch als sie zogen im Spanischen Bürgerkrieg, war er natürlich bekannter als sie, aber sie hatte von vornherein schon ein Engagement. In den ersten Monaten haben sie also Seite an Seite gearbeitet und mehr Arbeit für jeden da war. Also der Dritte im Bunde war David Seymour, der sich damals Shim nannte, später dann Mitbegründer der Agentur Magnum mit Capa. Ja, und ich meine, wie das einfach ist beim Fotojournalismus, also einer bekommt einen Auftrag und wird ins Baskenland geschickt und die andere bekommt einen Auftrag ins südliche Andalusien und peu à peu wurden sie dann dort in ihrer Arbeit immer unabhängiger.
Sie ist mit 27 Jahren an den Folgen eines Unfalls während des Spanischen Bürgerkriegs gestorben. Und in ihrem Begräbnis, das dann in Paris war, nahmen ja 100.000 Menschen teil. Also sie war zur damaligen Zeit eine richtige Berühmtheit und ist eben über all die Jahre in Vergessenheit geraten, aber in den letzten Jahren wieder ein bisschen wiederentdeckt. Vor 15 Jahren benannte die Stadt Stuttgart einen Platz in Gerda-Taro-Platz und auch in Leipzig, wo die Familie und sie dann hinzogen, gibt es eine Taro-Straße sowie ein Gerda-Taro-Gymnasium. Dann ihr Roman, also man erinnert sich ihrer wieder so ein bisschen.
Ja, also diese Arbeit und diese Möglichkeit ist wirklich derjenigen, der wir das verdanken hatten, Namen und Vorname. Und es ist eben Irme Schaber aus mehr oder weniger Stuttgart, also ihre, die eben in ihren Recherchen in den 80er Jahren auf diese verschollene Nachbarin gestoßen ist und dadurch eben auch sehr viele Zeit Zeugen noch auffinden konnte und interviewen konnte, angefangen von Verwandten aus dem Stuttgarter Raum.
Sie haben für das Buch Das Mädchen mit der Leica den wichtigsten italienischen Literaturpreis bekommen, den Premio Strega, als erste Nicht-Italienerin. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Ich war auf den Erfolg dieses Buchs überhaupt nicht vorbereitet. Also schon bevor das mit diesem Premio Strega losging. Es sind Jahre, in denen es immer schwieriger wird, dass ein Buch irgendwie wirklich viele Leser findet. Und dieses Buch ist jetzt nicht so eine absolut einfache Lektüre. Und ich habe es dann irgendwann mal in den Tagen danach realisiert, dass ich diesen Preis tatsächlich irgendwie gewonnen habe. Was eben damals oft thematisiert worden ist, also von der italienischen Presse, ist, dass es seit vor mir die letzte Schriftstellerin, die den Strega-Preis gewonnen hat, war Melania Mazzucco. Und so 15 Jahre waren damals vergangen. Und da haben sie mich auch oft gefragt, was meinen Sie dazu? Und ich hoffe, das normalisiert sich, weil es gibt ja viele Schriftstellerinnen heutzutage. Und deswegen wäre es normal, wenn eben von diesen vielen ein paar mehr eben auch die Chancen hätten, diesen Literaturpreis zu bekommen.
Aber auch als Nicht-Italienerin ist ja auch was Besonderes gewesen als Erste. Das war bestimmt auch ein Thema, oder?
Ja, also es wurde eigentlich weniger thematisiert als dieses Problem des
Der wenigen Frauen.
Ich weiß nicht, ich nehme an, dass in einer gewissen Weise Italien das noch nicht so richtig drauf hat, dass eben ein Land der Einwanderung ist und was hier landet und sich hier eben einlebt, auf die eine oder andere Art und Weise oder hier zur Welt kommt, ändert auch was am Kulturleben und an dem, was eben geschrieben wird. Und ich weiß nicht, wie sehr eben das also in sich irgendwie ins Bewusstsein der gebildeten Italiener gedrungen ist. Also, dass es einfach mittlerweile auch schon eine Normalität ist.
Ja, gleichzeitig gibt es dieses Pamphlet gerade auf der Bestsellerliste Platz 1. Ein rechtsextremistisches habe ich gelesen gegen Frauen, Homosexuelle, schwarze Menschen.
Genau, aber das ist ja auch kein Widerspruch. Also, ich meine, die Rechte, man fragt sich natürlich, wie viele Menschen lesen dieses Pamphlet oder wie viele Menschen kaufen sich dieses Pamphlet, weil sie einfach irgendwie ohne auch notwendigerweise, also diese rechtsextremen Gedanken zu teilen. Also ich nehme an, also stark rechts, radikal rechts werden die Menschen, die sich das Buch kaufen, wohl dennoch sein im Gros. Aber was ich denke, ist, Also dieser Diskurs, der von der Rechten, also in Italien, aber überall bestimmt wird, was Migration betrifft und nicht seit heute, da diktiert die Rechte ihren Ton. Und die weniger Rechten normalerweise passen sich in einer gewissen Weise an. Also es gibt also sehr wenige, auch in der Politik, also in Deutschland ist es ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen hat sich da auch bis zu kurzem eben vieles dann auch angepasst, auf moderatere Art und Weise mit dem Argument, aha, wenn wir dann nicht das auf eine vernünftigere und moderatere Art und Weise in unseren Horizont, in unsere Programme machen, dann wählen die Menschen AfD und so weiter und so fort. Wogegen eben in anderen Ländern ist einfach entweder in der Form von traditionellen Parteien, die eben immer mehr rechts werden, oder neuen Parteien, relativ neuen Parteien, die immer mehr rechts werden. Auf jeden Fall diese rechte Ton, das, was eben die Steckenpferde der Rechte sind. Und diese Art, über Migration zu diskutieren und diesen Diskurs zu framen, der ist mehr oder weniger überall derselbe. Und dem wird in Deutschland eine Geschichte und auch nicht nur Slogans entgegengesetzt, die wirklich auch das aufbricht. Ich weiß nicht, wie effektiv, aber zum Teil schon. Also es ist nicht nur Herr Scholz, der eben dann Deutschland Migrationsland irgendwie als Parole hinter sich hat, sondern es ist die Tatsache, dass eben in Deutschland so und so viele Menschen mit Migrationshintergrund alles Mögliche machen, von Journalismus bis über Politik, Kunst, Ärzte, also, was natürlich nicht heißt, dass alles Butter ist, ne? Und in Italien ist es zum Teil eben nach wie vor eine Rarität. Oder es ist vielleicht nicht so sehr eine Rarität, aber es wird also nicht wahrgenommen. Mhm. Es ist trotzdem sehr rar. Es ist natürlich auch, Italien fing an, wirklich ab Anfang der 80er Jahre Migrationswellen langsam zu bekommen und dann immer mehr. Das heißt, es hat tatsächlich später angefangen. Und deswegen ist der, auch richtigerweise, also ich finde es auch richtig, dass natürlich es ist zweitrangig, ein Diskurs über, nehmen wir wahr, wie viele Menschen, die nicht Mario Rossi heißen oder Maria Bianchi, in kulturschaffenden Bereichen oder in journalistischen Bereichen jetzt irgendwie wichtig und relevant sind und seit Jahren. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, einfach diese Art von Normalisierung, die nach meines Empfindens zu einer gesunden antirassistischen Normalität gehört, das findet schwer statt, wenn du wenn es einfach andere Prioritäten gibt. Und es gibt andere Prioritäten. Also ich würde jetzt auch jetzt sagen, es ist prioritär, dass man Leute nicht ertrinken lässt im Mittelmeer, dass Menschen nicht zusammengeschlagen werden an Staatsgrenzen und so weiter und so fort. Dass Menschen nicht eben obdachlos auf der Straße schlafen müssen, weil sie sozusagen nicht Personen sind und so weiter. Das ist absolut prioritär. Ja. Das bringt mit sich, dass eben diejenigen, zu denen ich jetzt nur sehr atypisch vielleicht mich da ein bisschen dazusetzen kann, eben nicht so eine dramatische Geschichte haben, nicht auffallen und nicht wirklich in den Diskurs kommen.
Zum Ende unseres Gesprächs möchte ich nochmal zu Ihnen selbst zurückkommen jetzt. Was hat der Premius Träger verändert? Da sind Sie ja berühmt geworden, schlagartig, zumindest im Kulturbetrieb. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Ich habe unendlich Lesereise gehabt in Italien und hatte dann aber im Jahr 1919, das heißt im letzten Jahr vor Corona, Einladungen nach Argentinien, nach Amerika und Kanada und sogar nach Japan. Und als ich dann im Lockdown saß, dachte ich, Gerda, danke. Dank dir so viel von der Welt noch mitbekommen.
Das konnten Sie alles noch machen.
Ja.
Toll, ja. Und dann, was sind Sie aktuell dran, Frau Janicek?
Also ich müsste also in nicht allzu langer Zeit ein neues Buch abgeben. Es geht wieder ins vorige Jahrhundert und es werden noch mehr als im Mädchen mit der Leica und in Schwalben von Monte Cassino mehr als eine Geschichte erzählt. Es werden sehr viele Geschichten verbunden.
Da bin ich gespannt. Helena Janicek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich stellvertretend für SWR2 hier in Mailand zu treffen.
Ich danke Ihnen, Frau Werner, und ich danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen.